herzlich willkommen bei 10-2-4. Heute ist alles anders. Ich mache jetzt mal ganz kurz so eine Meta-Vormoderation. Das ist total weird und strange, aber es ging mir sehr gut hin. Fabio hat mich gebeten, doch mal mein Studio zur Verfügung zu stellen für ihn und zwei seiner Freunde namens Paul und Chriso. Und die wollten podcasten. Und dann habe ich gedacht, hey, ist doch easy, Johannes, Podcast Master der Herzen, ist für alle da, überhaupt kein Problem. Hab die Jungs eingeladen, Fabio hat spontan abgesagt, dann haben wir spontan Dave eingeladen wieder und dann haben die Jungs mal Podcast aufgenommen, hier so. Und dann war ich so hinten dran gesessen und musste ertragen, nichts sagen zu dürfen, was mir fast gelungen ist. Einmal habe ich mich eingemischt und die Jungs haben hier mal so eine Stunde gepodcastet. Und das ging eigentlich ganz locker flockig von der Tasche. Und es war so ein bisschen so, wie ich mir das auch immer wünsche. Und dann habe ich gleich mal, wie sie das für so ein Podcast-Modul-Mogul gehört, alle ihre Träume und Wünsche zerstört, indem ich sie eingekauft habe. Und wir haben den Deal gemacht, dass ich sie mit ins Team hole. Und das ist jetzt Paul und Chriso. Und jetzt hört ihr quasi die erste Folge mit den beiden und mit Dave ohne mich. Aber ich habe ja die Vormoderation gemacht. Das ist ja schon cool genug eigentlich. Und kommt jetzt. Und dann kommt bestimmt bald noch mehr. Das wird super geil. Viel Spaß. Tschüssle.
So, gerne, dann quasi herzlich willkommen. Immer noch beim Podcast ohne Namen. Wahrscheinlich wird in Folge 10 bis 15 ein Name gefunden sein. Hoffe ich doch. Vielleicht können wir da auch das Internet für aktivieren. Schauen wir mal.
Ein Voting für einen Namen.
Ja. So ein Doodle. Heißt das Doodle?
Nee, Doodle ist ja für Termine.
Achso. Ach, das ist nur für Termine?
Ja.
Okay, um das mal weiterzumachen. Also ich bin Christoph, ich übernehme jetzt einfach mal die Moderationsrolle hier. Kein Problem. Mit mir hier ist Dave.
Hallo.
Freund der Technik. Und Paul.
Hallo. Freund von niemandem.
Ohne Freunde.
Paul ohne Freunde.
Na prima.
Ja, und wir sind hier bei unserem zweiten Podcast, der womöglich besser läuft als der erste. Das wird sich rausstellen in den nächsten 8 Stunden.
Der Paul hat sein MacBook nicht dabei, also können wir auf Trivia, also jetzt fällt es für mich zurück wahrscheinlich. Ja, das hast du sehr charmant gemacht beim letzten Mal.
Das erschien mir...
Ach da, guckt hier, das Publikum.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das letzte Mal mitgeschleppt habe.
Der Studiobesitzer hat uns...
Das war ja nützlich.
Ja, für alle, die sich nicht mehr erinnern können.
Wir haben eine Menge über Geld gelernt.
Ja.
Ja, über Markscheine.
Das war... Es gab ein Wendepunkt in meinem Leben.
Es gibt einen neuen 5-Euro-Schein.
Ja, ich finde den gar nicht mal so cool. Und ich habe
ich finde den voll hübsch.
Ich hab auch gehofft, dass das Material vielleicht ein anderes ist. Holz. Weil das, genau. Weil das Ding ist einfach mal in Australien. Da ist deren Geld halt irgendwie aus Plastik, Gummi, irgendwas. Das reißt nicht, das weicht nicht auf, das verblasst nicht in der Sonne.
Festigt das komisch an. Aber es schmilzt, das ist das große Problem dabei.
Es schmilzt es?
Es schmilzt.
Ja, okay.
Wirklich? In der Waschmaschine zum Beispiel, bei 60 Grad.
Achso, ich dachte, der Trick dabei war, dass man es halt mitwaschen kann. Nee. Na gut, 60 Grad vielleicht ist ein bisschen viel, aber ja, es fässt sich anders an, glaube ich.
Also das gleiche passiert glatte. Auch, wenn man es auf dem Armaturenbrett im Auto liegen lässt.
Ach, witzig.
Ja.
Dann war das, was ich bisher über das Geld wusste, eine Illusion. Und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht.
Ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist.
Ich dachte, die haben das gleiche Geld wie die Engländer. Also so Pfund, oder nicht?
Naja, trotzdem können die Scheine anders sein, oder?
Wüsste ich nicht, das ist doch unpraktisch. Ist nicht Australien ist ein riesiges Gefängnis gewesen? Und haben die nicht die Engländer sich da einfach nur ausgemistet?
Ja, aber die sind doch jetzt independent, Australien, schon seit einer Weile.
Ich glaube, sie sind immer noch unter Kronenrecht, sozusagen.
Ja, ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, die Queen ist ja auch noch auf dem Geld drauf und so. Ja. Also insofern sind da noch schon noch Parallelen.
Obwohl wahrscheinlich Crocodile dann die besser passen würde. Oder ein Känguru.
Das sind ja Klischees.
Oder dieser Typ, der von einem Stachelrochen erstochen wurde.
Oh Gott, wie hieß er? Der Typ, der Verrückte.
Der Krokodilbändiger.
Genau, Crocodile Hunter. Gott, verdammt, wie hieß er?
Steve.
Steve Irwin.
Ganz genau.
Okay. Ist er tot jetzt?
Ja, ja. Der wurde vor ein paar Jahren, ich glaube, während Filmarbeiten sogar von einem Manta-Rochen niedergestreckt.
Ach, ist ja heftig.
Ja, ja.
Ich glaube, so ein Stachelrochen.
Genau, aber, irgendwie sowas. Nee, Stachelrochen, klar.
Das gehört wohl dazu bei so einer Sache.
Ich meine, ja, ja. Irgendwie hat jahrelang irgendwie seinen Kopf in Krokodilmäuler gesteckt und dann irgendwann kam da halt so ein Fischvieh an und hat gesagt, hey,
außer dieser Schotter, no more. Dieser Bear Grylls, der überlebt alles.
Ja, aber es hat sich herausgestellt, dass Bear Grylls während seiner Trips die ganze Zeit im Hotel gepennt hat.
Na.
Ja, oft genug.
Ich glaube, so super authentisch ist das auch gar nicht, wie man denkt, wenn man sich das anguckt, oder?
Das ist wie Storage Wars oder sowas, wo die dann irgendwie Gold in diesen verlassenen Abstellkammern finden und sowas.
Ganz zufällig.
Ja, ja. That's $10,000 right there.
Aha.
Okay.
Heißt das, du ziehst dir das rein tatsächlich?
Nein. Ich habe bisher zufällig eine Folge gesehen, auch ja im deutschen Fernsehen. Ich war vor ein paar Wochen zu Hause bei meinen Eltern, zurück auf dem Dorf.
Ach, stimmt ja.
Und da läuft ja ein Fernseher. Bei mir, mein Fernseher ist ja nicht mal irgendwie an den Kabelanschluss angeschlossen oder sowas.
Das ist ja immer geil, wenn man nach Hause kommt.
Ja, eben, dann irgendwie eine Dosis Fernsehen. Dann war ich ja bei einem Kumpel, wir haben halt irgendwie im Fernseher geschaut und dann kam irgendwie Storage raus und ich dachte, krass, schon so viel drüber gehört, noch nie gesehen irgendwie. Dann habe ich mir auch mal so eine Folge angeguckt und dann, ja, Gold, ja.
Auf welchem Sender läuft das denn?
Boah, nicht D-Max, aber einer von diesen. Ich glaube, da gibt es halt Satellit, irgendeinen neuen Sender, der da so einen krassen Kram macht. Mhm. Also dieses...
Kinderkanal.
Dieses...
Kinderkanal
Docutainment. Docutainment.
Docutainment. Wieder was gelernt.
Nicht zu verwechseln mit dem allseits beliebten Infotainment.
Ja, ja, oder dem Edutainment.
Was ist denn los mit euch?
Es ist nach 20 Uhr, was erwartet man?
Bisschen mehr.
Bisschen mehr was?
Nee, von mir nicht. Ich hab ja auch nicht viel zu bieten gerade.
Das ist ja nicht schlimm. Dafür sind wir auch nicht hier.
Voll gut.
Entschuldigung.
Ihr wollt unterhalten werden, nicht mit uns?
Das verbitte ich mir.
Also, ihr habt es gehört. Falls ihr die Chance habt, könnt ihr jetzt noch abschalten.
Sag doch sowas.
Sei
doch nicht so negativ.
Danach ist das nicht mehr möglich.
Gibt es denn irgendwas Krasses, was in letzter Zeit passiert ist? Ich habe nicht viel mitgekriegt, weil ich habe ja gelernt für meine letzte Klausur.
Ja. Der syrische Präsident Assad hat jetzt einen Instagram-Account.
Heftig.
Ja, ja, ja.
Was postet der da so?
Also er hat etwa 1000...
Oh, Fahrzeuge.
Fahrzeuge, Baulärm.
Postet er da?
Auch wahrscheinlich. Ja, es gibt 66 Fotos und 1000 Follower und das sind halt hauptsächlich Bilder, wie er mit seiner durchaus attraktiven Frau, wie ich feststellen musste. Unglaublich attraktiv. wie er in Krankenhäuser geht und Leute betuttelt im Endeffekt und sich mit in Kindergärten trifft und Hände schüttelt.
Wie dieser geile Blog, Kim Jong looking at things. So geil.
So ähnlich.
Schön. Ach, solange er den Geld gibt, ist es so. Okay. Also, keine Ahnung.
Was war das? Ein Instagram-Account,
ja.
Ja, ja.
Okay.
Ich hab aber die haben auch Twitter, ich glaube. Wahrscheinlich ist er auch bei Facebook oder bei StudiVZ.
Der Paul wird dein iPad überreicht. Was siehst du auf diesem iPad, Paul?
Und da sehe ich die Bilder von dem Instagram-Account vermutlich.
Krass.
Wirklich sehr nahegehend.
Beschreib, was du siehst.
Paul. Visuelle Medien ja, immer du schon sehr schön.
Hast. Man sieht halt den Typen in verschiedenen Situationen, Leute Hände schütteln und vor zerstörten Häusern posieren.
Okay.
Also eigentlich relativ unspektakulär. Aber trotzdem danke.
Aber er hat einen Instagram-Account.
Ja. Ich nicht.
Du bist aber auch nicht der syrische Präsident.
Noch nicht.
Noch nicht.
Du hast ja nicht mal ein Smartphone, wenn ich mich recht erinnere.
Doch, inzwischen schon.
Inzwischen schon.
Aber es hat keinen, also ich habe immer noch keinen Vertrag. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich auch kein Internet, nirgends.
Ich verstehe.
Also außer zu Hause.
Also auch dein Prepaid-Anbieter gibt keine irgendwie Datenpakete oder sowas?
Ja, doch schon, aber das muss ich ja dann auch bezahlen, wenn. Ja. Weil ich hatte, das war nämlich neulich, hatte ich das Problem sogar. Es gibt ja immer diese krassen Überraschungen, wenn du da so und so viel Geld wieder einzahlst und ja. So. Und dann habe ich die eingelöst im Internet, weil das bisher auch immer ganz cool war. Es waren halt so SMS-Pakete und was weiß ich. Und dann ja. War diesmal, konnte ich wählen zwischen einem Gutschein von XXL-Poster, mhm. Was halt kein Schwein braucht, weil kein Schwein macht sich Poster. Und halt so ein Internetpaket. Und dann habe ich gedacht, okay, geil, nimmst das Internetpaket. Und dann im Kleingedruckten stand dann, wenn ich das einen Monat hatte oder so, läuft es dann automatisch weiter und es ja. Kostet mich so und so viel Euro pro Monat. Ich glaube, es waren sogar 20 Euro. Und ich hatte es nicht gecheckt und dann war ich in diesem Ding und dann meinten die so, na, ab jetzt geht's los und wir ziehen dir hier regelmäßig Geld ab. Und dann musste ich mich durch die scheiß O2-Kundenbetreuung wühlen,
ach, schön.
Um halt da wieder rauszukommen. Aber es ging dann letztendlich doch noch relativ unkompliziert. Also nach ein bisschen Warten in der Telefonwarteschleife bei netter Musik und bisschen Diskutiererei war dann irgendwann.
Ja. Macht nie Spaß, bei sowas anzurufen. Nee. Ich hab.
Obwohl ja auch, es gibt ja auch Sachen, wo das echt geht. Zum Beispiel einmal hatte ich so ein Problem mit Amazon und hab da, das würde ich ja jetzt bestimmt freuen, Dave. Und,
was soll ich sagen?
Nee, und hab halt da angerufen und brauchte irgendwas. Ich glaube, ich wollte das zurückschicken und hatte aber halt nicht diesen Rücksenderaufkleber dabei. Ja. Und meinte halt so, naja, wie soll ich das machen? Hab halt da angerufen und da war sofort eine dran, die hat mir sofort geholfen. Irgendwie geben sie mir ihre E-Mail-Adresse, tralala, und 2 Minuten später hatte ich es auf dem Tisch zu liegen. Also dann ausgedruckt und konnte das darauf kleben und fertig war, aber super angenehm. Also da war ich echt
ja.
Positiv überrascht.
Wie du es erzählst, läuft im Hintergrund bei mir ab, wo ich raufklicken müsste, dass ich dir diese E-Mail schicke.
Du bist also gut konditioniert worden.
Ich bin gut konditioniert worden. Ja, im Prinzip ist es halt immer, ist halt auch nur die Benutzung einer Website so. Nur halt, dass es irgendwie so ein Backend-System ist, wo ich halt Kram für die Kunden machen kann.
Ja.
Und sowas merke ich mir halt irgendwie schnell so. Sowas lerne ich schnell.
Solltest du, glaube ich, auch, wenn du da arbeitest.
Ja, das ist richtig. Und dann, wenn ich solche Anrufe selber tätige, so bei anderen Unternehmen, so Kundenservice.
Machst du die dann auch immer runter? Beeil dich doch mal, du musst da und dahin klicken.
Ach so, nee.
Ich bitte langsam und dann einfach auflegen.
Ich hatte bisher erst 2-mal Kontakt als Amazon-Kunde mit Amazon, da habe ich immer den Chat genommen.
Okay. Den Chat.
Den Chat.
Wir kommen in 2013.
Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wenn ich selber solche Anrufe tätige bei anderen Unternehmen, bei anderen Kundenservice-Stellen, dann nehme ich mir halt immer alles, was da schlecht läuft, halt als schlechtes Beispiel, weil ich das so nicht gern hätte und lasse das halt bei mir halt mit einfließen, wie ich die ganze Sache mache. Und das klappt halt bei Amazon ganz gut, weil ja halt irgendwie jeder irgendwie eine Lösung geben will, da sagt keiner nein, ist nicht. Ist cool, macht Spaß. Amazon.
Und wie ist das mit den Arbeitsbedingungen?
Wir werden da so durchaus geknechtet.
Sag jetzt nichts Falsches.
Ja, das ist gefährlich jetzt.
Du weißt, die NSA hört mit.
Die NSA hört mit. Amazon selbst hört mit. Irgendwie.
Alle hören mit, wahrscheinlich. BKA,
mein Nachbar. Die Arbeitsbedingungen. Soll ich das beantworten? Die sind halt super. Ich werde da nicht geknechtet irgendwie. Ich habe irgendwie letzte Woche gefragt, ey, wie ist denn, ich habe irgendwie ungeile Post von meinem Vermieter bekommen. Ich würde gerne irgendwie jetzt nach Hause gehen und den ganzen Papierkram machen. Wäre das irgendwie möglich? Und da hat es irgendwie eine Stunde gedauert und dann hat das jemand organisiert und dann konnte ich nach Hause gehen und den Papierkram machen. Also ich werde da schon sehr geknechtet. Das ist schon ekelhaft.
Es gab ja in der Vergangenheit gab es ja etliche Enthüllungsdokumentationen, wenn man es so nennen möchte, über die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Und dass Amazon auch in seinem Hauptquartier, wie auch immer man das nennen möchte, Nazis beschäftigt oder vermeintliche Nazis als Sicherheitskräfte. Ich glaube, das war einer der Punkte, die da kritisiert wurden.
Das ist wieder ein Thema.
Ja.
Die Nazis sind überall.
Die Nazis.
Sex, Drogen, Nazis.
Also, was? Das ist einfach irgendwas, das hätte irgendjemand sehen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das dazu kam.
Ich weiß auch nicht. Ich habe noch nie bei Amazon gearbeitet. Das mag ein Schock sein, aber...
Ja, aber ja, ganz ehrlich, wie soll denn... Wie soll man denn das sehen? So, da bewerben sich halt Leute für einen Sicherheitsdienst und dann ist doch wahrscheinlich jetzt nicht... Dann fragt man die doch nicht, ob das Nazis sind oder nicht. Und also... Nach welchen Kriterien sollen das
gemacht werden? Ich habe halt leider in den Bericht nie gesehen. Ich habe mir immer halt, ich habe mir von verschiedenen Leuten erzählen lassen, was da drin ist. Und irgendwann war es halt klar. Ich weiß nicht, ob er diesen Sicherheitskräften ansah, dass sie Nazis sind, aber manchmal sieht man Nazis halt ja an, dass sie Nazis sind.
Stimmt.
Ich weiß es nicht. Und das waren ja Zeitarbeiter, die sich da über die Bedingungen beschwert hatten.
Ja, stimmt. Osteuropäische Zeitarbeiter. Die in großen Bussen angekarrt wurden.
Und solche Zeitarbeiter gibt es halt auch in anderen Teilen des Unternehmens. Und wenn du halt dich als Zeitarbeiter bewirbst, dann weißt du halt, dass du nur 3 Monate da bist und irgendwie. Es war Weihnachtsgeschäft. Da ist schon dick Action. Ich weiß es nicht. Wir machen ja auch regelmäßig Fahrten da ins Lager hin. So.
Ins Lager.
In was für ein Lager?
Na, diese ganze Geschichte lief ja im Lager ab. Ich bin am Kundenservice, ich habe ja mit den Paketen nichts zu tun. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen.
Ach, das meinst du? Ja. Das meinst du mit Lager. Das
kann ja, im Lager.
So Lager ist immer so ein bisschen negativ konnotiert.
Nee.
Und ich war... Im Arbeitslager.
Arbeitslager von Amazon.
Im Amazon-Gulag.
In Sibirien irgendwo.
Also ich meine, wenn die Bedingungen da...
Wir machen doch immer Fahrten dahin.
Naja, wenn die Bedingungen da so scheiße wären, dann würden wir da nicht irgendwie mehrmals im Jahr irgendwie Gruppen von neuen Leuten, also von New Hires halt, da irgendwie hinfahren und denen das zeigen. Also.
Ich glaube, wir wissen auch alle 3 zu wenig darüber, um das tatsächlich...
Ich sag's so, wie es ist. Ich meine, wo lief der Bericht, der erste? War das Frontal 20 aus dem Unsinn?
AD, ZDF, irgendwas.
Also auf den öffentlich-rechtlichen. Also man hört auf jeden Fall immer noch ab und zu was im Radio sogar dazu, ne? Also es ist noch nicht ganz vom...
Dieser erste Bericht, was ich halt über diesen ersten Bericht gehört habe, das war halt irgendwie, hat auch ein Freund von mir dann gesagt, der auch gern Bild liest und sowas. Der hat gesagt, das war publizistischer Unsinn, dieser Bericht.
Na gut.
Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es die Zeit zeigen. Oder die ersten Aufstände.
Nein, da wird nichts passieren.
Die ersten Aufstände bei Amazon?
Du warst schon, mit Fackeln und so.
Und Mistgabeln.
Mistgabeln, genau.
Der aufgebrachte Pöbel.
Und Strohhüten und
Latzhosen. Die Amazon.
Und Strohhüten und
Latzhosen. Das sind auch Farmer, die du gerade beschreibst.
Scheiße. Moment.
Das klingt eigentlich sogar ein bisschen schön.
Ja.
So Strohhüte, Latzhosen.
Korn. Mistgabeln, Fackeln.
Womit wir auch fast wieder in Syrien wären, um den Kreis hier zu schließen.
Ein bisschen heftiger Übergang, aber ja, vielleicht.
Was geht denn in Syrien?
Bombenstimmung? Ist das, das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall recht schlimm. Bisher nach UN-Schätzung 100.000 Tote und 2,6 Millionen Leute, die das Land verlassen haben. Und natürlich ein Großteil Zivilisten. Und nicht unbedingt Leute, die in die Kampfhandlungen involviert sind. Und eben quasi vor dem Hintergrund, das ist ganz witzig, dass Assad sich auch erstmal einen Instagram-Account zulegt, wo halt wirklich nur gezeigt wird, im Endeffekt wie er Picknick macht und Leuten die Hände schüttelt. Während halt parallel wahrscheinlich 10 Leute dabei sterben, wenn man sich das Foto hier anguckt.
Ja, okay.
Das ist halt so ein bisschen, das habe ich neulich gelesen, also das Regime fährt halt zweigleisig. Ne? Mit der rechten Hand versuchen sie, die Opposition zu zerschlagen und die linke Hand malt dann ein schöneres Bild sozusagen von der Regierung.
Ja. Bisschen wie Nordkorea.
Nur dass man darüber nichts weiß, so richtig.
Ja, das ist richtig.
Und dass da vermutlich nicht so viele Menschen sterben.
Ah, da bin ich mir nicht sicher.
Vermutlich, habe ich gesagt.
Weiß man ja auch nicht. Man sieht das Land ja nicht mal auf Google Maps.
Doch, inzwischen schon.
Echt? Also vor einem halben Jahr noch nicht.
Aber hat mir das nicht sogar einer von euch erzählt?
Nee. Also ich nicht.
Weil ich bin ja durch Zufall drauf gestoßen, dass es halt so geschwärzt oder
es ist halt weiß. Ist,
ja. Eigentlich. Mhm. Und ich glaube aber inzwischen, also da sind halt keine Städte und so eingezeichnet, aber ich glaube landschaftlich ist es jetzt zu erkennen. Also du kannst ja mal gucken.
Okay. Ja,
Also es ist nicht mehr komplett weiß und man sieht auch Straßen. Und es sind auch Städte zu sehen, also es ist schon...
Okay. Okay. Ja, tatsächlich. Das sieht auf jeden Fall nicht mehr so aus wie vor einem halben Jahr.
Aber wer weiß, ob das alles stimmt.
Vielleicht hat irgend so ein wilder Straßenkünstler da ausgelassen und ein Land nach seinen Vorstellungen entworfen.
Aber ich vermute, Google Street View kann man noch nicht nutzen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wäre meine Theorie dazu.
Aber es gibt ein Spiel namens Pyongyang City Racer oder sowas.
Ah.
Das ist ein super, super billiges Spiel, in dem du mit einem Auto irgendwie die Sehenswürdigkeiten von Pyongyang abfährst in schlechter Grafik. Und ja, und komischer Musik, die sich ständig loopt.
Und wo kommt das her, das Spiel? Kommt das auch
tatsächlich? Aus Nordkorea.
Ja, okay.
Wurde auch da entwickelt und wurde entwickelt von dem, quasi vom Tourismus, nicht Amt, aber halt.
Ja, vom.
Ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau.
Reisebüro.
Sowas in der
vom einzigen Also halt
Reisebüro. Vom nordkoreanischen Tourismusbüro, sage ich jetzt mal so. Aber von denen wurde das in Auftrag gegeben.
Aber tatsächlich ist es auch gar nicht so, wie das hier oftmals ankommt, dass man halt, man hat schon Probleme ins Land reinzukommen, gerade als Ausländer und als ausländischer Journalist. Aber es gibt auf jeden Fall, oder gab es zumindest bis vor den Zwischenfällen vor 2-3 Monaten, gab es auf jeden Fall eine funktionierende Tourismusstruktur in dem Land. Also es gab sehr viele Leute aus China, die nach Nordkorea reingereist sind mit Bussen.
Ja.
Und im weitesten Sinne ein bisschen Elendstourismus betrieben haben, aber... Also es ist halt nicht so, dass das Land komplett abgeschottet war.
Ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal erzählt, als ich in dem Café noch gearbeitet habe, da war auch...
Aber du hast es noch nicht unseren Hörern erzählt.
Da war auch halt ein Journalist da und hat da Kaffee getrunken und hat dann so ein bisschen gequatscht. Und der war halt in Nordkorea und meinte halt auch, es ist schon so, dass man permanent überwacht und geführt wird quasi.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass dir da nichts geboten wird. Also du siehst schon viel und... Du kannst auch viel machen und so, aber du bist halt nie allein und du kannst jetzt nicht da losziehen und die Welt entdecken, aber es ist halt nicht so, dass man sich versteckt quasi.
Ja, tatsächlich wird dir ja eigentlich auch mehr geboten, als wenn du nur nach Spanien, also wenn du als deutscher Tourist nach Spanien fährst, weil sich da niemand um dich kümmert. Also außer vielleicht auch auf Mallorca.
Aber wenn du genug bezahlst, zeigt dir auch bestimmt jemand Spanien.
Wahrscheinlich schon, klar. Aber ich glaube, Spanien als Land oder die spanische Regierung ist eben nicht so hinterher. Dass dass die globale Wahrnehmung von dem Land eine andere ist, als die, wie sie halt momentan kommuniziert wird. Abgesehen von Mallorca, wo jetzt der Ballermann zugemacht werden soll.
Wirklich?
Ah, ja.
Voll gut. Also ich war noch nie da, aber stelle ich mir gut
vor. Ja, ich glaube, nennt man das dann, ich glaube, der Bürgermeister von Playa, ist das Playa?
Ich glaube, ja.
Also diese... Da, wo El Arenal liegt, so. Möchte halt diesen Sangria-Eimersauf-Tourismus komplett verbannen. Auf der anderen Seite sind das auch schon Pläne, die seit 10 Jahren geäußert werden
und bisher
ist nicht viel passiert.
Das sind die andere Geschichte. Aber ja, wie auch immer. Fände ich gut.
Ja.
Und warum? Einfach nur, damit es nicht mehr so asozial abläuft, quasi.
Quasi. Okay. Ja. Offensichtlich wurden auch Leuten schon einmal einfach weggenommen, halbvolle Sangria.
Aber es steht nicht in dem Kontext, du hast doch neulich so einen Artikel veröffentlicht über diese ganze...
Über die Rechten.
Ja.
Über deutsche Nazis, die Stress machen.
Auf Europa, aber es schien ja auch wirklich halt ein Problem zu sein, was halt auch ein bisschen Wellen schlägt, auch auf Einheimische und so. Und
also ich habe im Laufe der Recherche tatsächlich nicht so viel gefunden. Ja. Es gibt halt kaum... Also deutsche Medien gibt es halt so gut wie gar nicht, die sich damit befassen. Das sind dann eher mallorquinische Zeitungen, die halt was darüber schreiben. Und das passiert halt auch, ich will das auf keinen Fall runterspielen, aber halt auch nicht aufbauschen. Und das passiert, 3-4 Mal im Jahr, dass es halt zu größeren Problemen kommt. Und da gibt es ja, also für alle, die den Artikel nicht gelesen haben, also alle.
Ich habe ihn gelesen.
Außer Paul, danke Paul. Man sieht ja dieser komplette Konflikt zwischen, also der Nazis auf Mallorca, eben zwischen den Nazis und quasi afrikanischen Straßenhändlern, die über Umwege dann aus dem Senegal anreisen und da dann, also obwohl sie teilweise Ärzte sind und Anwälte und was weiß ich nicht, haben sie halt keine Zulassung und können eben nicht in Europa arbeiten und müssen sich dann halt als Straßenhändler verdingen.
Krass.
Und das führt dann halt recht häufig zu Schlägereien, Reibereien, wie auch immer man das nennen möchte.
Voll bitter eigentlich.
Ja. Voll bitter. Die sind ja dann wie die, keine Ahnung, wie indische Taxifahrer in New York mit ihrem Doktor in was weiß ich was, Kernphysik.
Ja, im Endeffekt schon. Aber wird man auch wahrscheinlich wenig ändern können in nächster Zeit. Die Frage ist halt auch, was macht Mallorca, wenn der Tourismus weg ist?
Naja, ich habe keine Ahnung, was sie sonst...
Also es wäre dann halt normaler Tourismus.
Ich glaube, wenn die jetzt diesen einen Strandstreifen schließen würden quasi und halt den Tourismus da vor Ort nicht mehr zulassen, ist ja nicht gleich die ganze Insel an. Da geht ja auch so relativ viel, oder? Ich meine,
ich glaube, der Plan ist tatsächlich längerfristig auf der ganzen Insel eben diesen Ballermann, also ich nehme das jetzt als Synonym, diesen Ballermann Tourismus.
Aber ich meine, nicht Terrorismus. Wie will man das dann auch machen letztendlich? Die Leute können auch trotzdem einfach dahin reisen und dann chillen sie halt auf der anderen Seite der Insel und saufen da. Und
ich glaube, das geht.
Ihnen wird halt vielleicht nicht mehr so viel geboten mit den ganzen Clubs und Hotels und was weiß ich, aber man wird ja trotzdem seinen Weg finden. Und ich meine, wenn man jetzt so ein eingefleischter Tourist ist und fährt jedes Jahr in Sommerferien da seine 2 Wochen nach Mallorca, dann wird man das auch weiterhin machen, oder nicht?
Aber würden die Leute dann wirklich weiterhin hinfahren, wenn es eben nicht mehr diese Angebote gibt? Dass du für.
Weiß nicht. Es sei denn,
für 10 Euro 3 Liter Sangria bekommst.
Es sei denn, es gibt halt sofort eine super Alternative. Ich weiß ja nicht.
Ja, ich glaube, das gibt schon. Schwarzmeerküste, Ibiza etc. Also es gibt auf jeden Fall noch viele, in Anführungszeichen, ranzige Partyorte,
wo die Leute hingehen. Vielleicht ist es nur eine Marketingstrategie, um das mehr zu verteilen halt auf andere Partystrände.
Verschwörungstheorie?
Ich glaube, es geht tatsächlich echt eher um die ganze Insel dabei.
Ja.
Und soweit ich mich erinnere, war halt der große Plan, das Ganze, also Luxustourismus anzusiedeln. Wie in Andalusien zum Beispiel, in Südspanien, Marbella oder was auch immer was es da für Orte gibt. Und halt die Reichen und die Schönen anzulocken. Ich glaube, der Vergleich, der gezogen wurde, war halt, dass sie es gerne so machen wollen würden wie in Monaco.
Okay.
Also High Society.
Okay.
Ja, was durchaus ein mutiges Vorgehen ist eigentlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, so vom Ballermann bis irgendwie, keine Ahnung, High Society halt. Schon ein guter Schritt.
Du hättest eine schönere Alliteration finden müssen jetzt.
Von Ballermann bis Bourgeoisie.
Oh, dankeschön.
Okay.
Haben wir es jetzt?
Man muss es auch erstmal sacken lassen, sind wir ehrlich.
Das hat mich direkt ein bisschen geplättet. Ich weiß ehrlich gesagt nichts über Monaco.
Glücksspiel, James Bond.
James Bond? Von Ballermann bis Bond.
Zum Beispiel.
Oh, ja.
Was ich auf jeden Fall, also wird jetzt ein abrupter Themenwechsel. Aber na, was ich gerne noch erzählen wollen würde, ist, dass ich heute zum ersten Mal Froschschenkel gegessen habe.
Ach, you. Gott.
Und in Butter gewendete Seidenraupen.
Wo warst du denn da essen?
Es gibt ein vietnamesisches Restaurant in Berlin-Mitte.
Okay.
Quasi in der Mittagspause.
Weiter. Ganz schön fancy, jetzt wo du bei der Wise bist.
Das ist tatsächlich sehr fancy, ja, aber halt auch sehr teuer und naja.
Was ist
also man wird nicht satt von Froschschenkeln.
Was ist denn daraus geworden, sich früh so eine Stulle zu schmieren und die mit zur Arbeit zu nehmen?
Das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr.
Ich habe aber gestern auch Shawarma für 2,50 gegessen. Also.
Oh, Hammer, Junge. Du bist ein richtiger Junge von der Straße,
Mann. Sonst gibt's halt nur Sandwiches von Balzac Coffee und so.
Oder Bug Factory, auch ganz groß. Nee. Mit 3 Tage alten Franzbrötchen.
Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Wie sind denn nun Froschschenkel?
Achso,
Sie machen nicht satt?
Sag jetzt nicht wie Hühnchen.
ich wollte tatsächlich sagen, ein bisschen wie Krokodil.
Aber ich finde, Krokodil schmeckt ein bisschen wie Hühnchen.
Naja, dann hast du es.
Da schließt sich der Kreis. Alles ist wie Hühnchen.
Also, schmecken Reptilien dann quasi ähnlich? Ist es
das war meine Vermutung, ja.
Okay. Interessant. Hat es denn einen Geschmack? Also ist es wie Hühnchen und dann aber so und so?
Wie altes Hühnchen.
Wie altes
Hühnchen? Ja, es ist tatsächlich schwer zu beschreiben.
Also kommt es wie immer auf die Soße an.
Das auf jeden Fall, ja, natürlich.
Sehr gut.
War aber durchaus gut gewürzt und auch eine gute vietnamesische Soße
was
dazu.
Hast du da so bezahlt für so eine Portion, die nicht satt macht?
6 Euro.
Naja, aber es geht, oder? Also es klingt ja schon nach
einem Restaurant jetzt richtig. Also, das auf jeden Fall.
Also, ja, na gut. 6 Euro für Froschschenkel, finde ich, klingt schon...
Was war das andere? Raupenschnecken?
Seidenraupen. In, okay. In Butter gewendete und frittierte Seitenraupen.
Also einfach nur Protein und Fett.
Mhm. Tatsächlich war es aber so, dass wir waren zu sechst oder zu sieben sogar. Und jeder meinte halt, okay, ich gebe 1 Euro in den Pott für Seidenrauben, einfach mal um zu gucken, wie das aussieht und um zu gucken auch, wie es schmeckt. Und am Ende haben wir, also lass es 30 Raupen gewesen sein und davon wurden 5 gegessen. Und dann ging es wieder zurück und haben sie uns das auch nicht berechnet tatsächlich, das war dann ganz nett.
Ich dachte, sie haben es euch eingepackt und mitgegeben.
Ja, perfekte Fernsehsnacks auch. Wenn man mal wieder eine Folge Bear Grylls guckt.
Hat das einen krassen
Wars.
Hat das einen krassen Eigengeschmack?
Es ist nur Eiweiß. Okay. Also es hat also gestocktes Eiweiß.
Ja. Ist ein bisschen glitschig wahrscheinlich, aber hat ein bisschen Biss.
Wie ein Gummibärchen so.
Nee, nicht ganz Gummibärchen. Es ist halt aber auch nicht knusprig wie Heuschrecken zum Beispiel. Es ist halt... Ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben, weil ich den Geschmack auch noch nicht kannte. Ich hatte auch noch nie Insekten
davon gegessen. Jetzt muss ich es selber machen.
Ja, auf jeden Fall.
Siehst du, so ziehst du noch Mehrwert aus diesem Podcast.
Vielleicht. Ja. Wer weiß, ob ich es wirklich mache.
Aber ich glaube, das wird sich in Zukunft wahrscheinlich eh nicht vermeiden lassen, auch bei uns in Richtung Insekten umzuschwenken. Also ich meine nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre oder 4 Jahre, aber eher innerhalb der nächsten 40 Jahre.
Redest du gerade von der Lösung
für den Welthunger?
Das Nahrungsmittelproblem zu lösen?
Es wäre eine Option.
Voll heftig.
Ja, aber man muss sich halt
also gewöhnen. Insekten an sich sind ja ziemlich gesund. Und auch leicht, also.
Es ist ja nur Eiweiß. Und mit einer guten Soße geht das.
Aber überleg mal, wie viele Insekten du essen müsstest, um das halt wirklich sinnvoll als Alternative da zu bringen. Und das gibt, glaube ich, dann auch wieder Probleme im Ökosystem irgendwie, weil ganz ehrlich, wenn du kannst...
Nee, man müsste sie züchten. Und das ist halt für die Umwelt verträglicher, auf jeden Fall Insekten zu züchten, als Rinder zu züchten oder Schweine.
Und dann geht irgendwas schief und irgendein Virus bricht aus und dann gibt es eine Zombie-Apokalypse. So fängt es immer an.
Mit Zombie-Insekten.
Mit Zombie-Insekten, so fängt es halt an.
Achso, ja.
Dann sind es irgendwelche Parasiten, die setzen sich in deinem Kopf fest. So geht es. Es gibt ja, da gibt es ja echt heftigen Scheiß. So. Es gibt ja zum Beispiel so ganz fiese Pilze,
die sich dann in Ameisen reinwachsen voll und die dann kontrollieren und sowas. Das ist
und Ameisen dazu bringen, einfach so ins Wasser zu gehen und zu ersaufen dabei oder sich halt irgendwo festzubeißen und einfach zu sterben.
Dasselbe gibt es aber auch tatsächlich bei Ratten. Also es gibt einen bestimmten Parasiten, der sich tatsächlich auch beim Menschen festsetzen kann, der bei den Ratten dafür sorgt, dass sie halt wagemutiger werden und nicht mehr so viel Angst haben.
Das klingt schon
voll gefährlich. Weil die Katze ehrlich. Im Endeffekt der Endwirt ist von den Parasiten und die Ratte neurologisch so verändert wird, sozusagen, dass sie eher oder wahrscheinlicher von der Katze gefressen wird.
Okay.
Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es halt einen relativ hohen Anteil der Bevölkerung weltweit, auch in Deutschland, die den Parasiten in sich tragen. Aber man merkt es halt nicht. Und das verändert einen auch tatsächlich so weit, dass man wagemutiger wird. Da gibt es halt auch etliche Forschung zu.
Also sind die ganzen
Extremsportler... Oder Risiken falsch
einschätzen. Sind die ganzen Extremsportler vielleicht alle voll krank?
Möglich. Wäre vielleicht sinnvoll, da mal eine Studie zu machen. Studierst du nicht Biologie?
Manchmal. Nee, klingt aber wirklich interessant. Aber so mal Parasiten, ohne Witz.
Es gibt... Meiner Meinung nach weniger Sachen, die ekliger sind als Parasiten, um ehrlich zu sein. Gerade so riesige Dasselfliegen, die sich unter deiner Haut einnisten.
Hast du nicht auch mal so was voll Ekliges erzählt von dem einen aus Indien da, mit dem, wo der so ein Loch im Bein hatte dann?
Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, tatsächlich. Aber ja, der hatte auch Parasiten, tatsächlich.
Im Bein?
Im Bein. Und das...
Haben die Parasiten
das Bein bewegt? Das waren keine Parasiten in dem Sinne, das waren halt irgendwelche Mikroben oder irgendwelche Bakterien.
Okay.
Und die sorgen halt dafür, dass es zu Geschwüren kommt.
Okay.
Also entweder im Muskelgewebe oder halt auf der Haut. Und bei ihm war es aber im Muskelgewebe, im Oberschenkel. Und ich habe zu Hause noch ein schönes Bild, was er auch relativ schnell bei Facebook gepostet hat. Das glaube ich, irgendwann rausgenommen wurde, ich bin mir nicht ganz sicher. Und er hatte halt so 3 riesige Löcher im Bein. Einfach und lag noch Ewigkeiten in Kambodscha im Krankenhaus und davor in Bangkok.
Das klingt nicht nach schönem
Krankenhaus sein. Doch, tatsächlich hat Bangkok schon mal ein ziemlich gutes Krankenhaus.
Gut, naja, aber ich glaube, wenn dir da sowas passieren kann, dann sind die da auch drauf vorbereitet, oder? Jemanden das Bein zu verarzten.
Ich glaube, das das Problem ist eher, das zu erkennen.
Okay.
Weil es halt relativ schwer ist, wo das Zeug, oder das wirklich nachzuweisen, weil niemand danach sucht, weil es halt ziemlich selten ist.
Verstehe.
Ja, aber ich glaube, er musste auch ein Dreivierteljahr Antibiotika nehmen.
Das ist ekelhaft.
Und, ist doch nicht gesund.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Werdet ihr so müde und niedergeschlagen von Antibiotika, wenn ihr den nehmen müsst? So Klassiker, eine Woche bei einer Grippe oder so ein Scheiß.
Also ich finde schon, dass Antibiotika ziemlich reinhauen. Also jetzt nicht niedergeschlagen, aber halt auf jeden Fall so...
Schlapp halt, müde.
Antriebslos, ja.
Ja.
Keine Ahnung. Aber das ist auch völlig normal, glaube ich.
Ich frage, weil ich das halt irgendwie nicht habe. Ich höre das halt immer von Leuten, aber wenn ich Antibiotika nehme, passiert dabei mir nicht mehr
als bei
der Ibuprofen und so.
So ein bisschen drauf an, wie stark halt die Krankheit an sich ist. Ich meine, wenn du jetzt halt so einen Infekt hast und der Arzt sagt, naja, nehmen Sie mal vorsichtshalber Antibiotika, damit es nicht schlimmer wird und so.
Okay.
Dann, und du nimmst das Zeug und dann, wenn ich das dann so ein bisschen körperlich nebenbei irgendwie fertig mache, ist es, glaube ich, ganz normal, weil halt die Wirkung nicht komplett adäquat ist, so sage ich mal.
Ja.
Aber wenn du wirklich richtig krank bist und der Arzt sagt, okay, ohne Antibiotika geht da jetzt gar nichts, dann ist es wahrscheinlich, dann arbeitet es, behandelt die Krankheit und der Rest ist dann mehr oder weniger auch gut so. Und dann
macht Sinn.
Du meintest ja letztes Mal, du warst ganz schön krank, ne? Und dann hast du bestimmt da Antibiotika bekommen, dann ist es wahrscheinlich...
Nee, da nicht.
Okay.
Lustigerweise. Aber es war auch was anderes.
Ein Tripper?
Nee, wahrscheinlich... Wahrscheinlich war es dann letztendlich einfach nur...
War es der WG-Tripper?
Nee. War es wahrscheinlich einfach nur wirklich Allergiekram. Irgendwie. Hm. Hatte ich bisher halt vorher nicht und deswegen war es halt so, was ist denn hier jetzt los?
Hast du es abklären irgendwie lassen?
Bitte?
Hast du es abklären lassen? Wenn es
ja. Ich hatte ein Blutbild machen lassen und sowas, aber da war das okay.
Bist du dir irgendwas allergisch?
Ach so, ist alles nee, okay. eben nicht. War ich vorher halt noch nie und das ging halt aber irgendwie gerade da los, wo bei den meisten Leuten halt die Allergien losgehen. Hm. Da hatte ich halt quasi, im Prinzip war ich dann einen Monat lang eine Erkältung. Was halt ganz schön Abfuck war. Ja. Aber jetzt ist vorbei. Also jetzt bin ich wieder erkältet, aber aus anderen Gründen.
Das finde ich super. Ansonsten wärst du auch nicht hier wahrscheinlich.
Wie?
Wenn du noch krank wärst.
Ach so.
Ist ja krank. Dann.
Also ich.
Ach, du bist immer noch.
Oh. Ich bin zu 70% genesen. Ich huste hier immer noch so ein bisschen rum.
Und wie geht's dir so? 70%.
Ja. Also ich sitze halt nicht mehr fieberig in meinem Zimmer rum und denke, ich will sterben. Aber ich huste halt.
Das hört sich schon bitter an.
Ja, so ein Tag Fieber ist halt mal.
Bestimmt ein Parasit.
Passiert.
wahrscheinlich ein Parasit.
Bist du wagemutiger geworden?
Stellst du dich gerne mal vor Autos?
Hast du angefangen zu skaten oder so?
Wie sowas? Oder Fallschirmspringen? Bungee-Jumpen?
Nee. Aus dem Haus. Ich gehe schnell Brötchen holen.
Nee, das ist nicht der Fall. Also ich glaube, es ist kein Parasit, es ist einfach nur eine Erkältung.
Okay. Ich glaube, man fängt sich auch nicht wirklich Parasiten ein hier in Deutschland. Mal abgesehen vielleicht von diesen Katzenmilben. Oder
wie ist es eigentlich? Wenn die Katzen die Ratten dann fressen, die halt diesen Parasit haben, weißt du, dass auch die Katzen davon dann beeinflusst sind im Nachhinein?
Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich vermute fast nicht. Ich glaube einfach, Katzengedärme sind der beste oder sind die beste Brutstätte für diese Art von Parasiten.
Ich glaube, da geht schon einiges.
Ich meine, ist das nicht oft genug so, dass Parasiten Endwirt haben und dann über mehrere Zwischenwirte quasi zum Endwirt gelangen?
Ja.
Ich glaube schon. Du studierst doch
Biologie. Naja, das meine ich ja. Und deswegen wollte ich ja wissen, ob es in der Katze irgendwelche Auswirkungen hat, ob du das weißt.
Das weiß ich nicht.
Das hätte mich ja interessiert. Weil wenn wir dann zum Beispiel die Katze essen würden, würden wir das ja auch.
Weil, was wir oft machen.
Ja. Wie seriös du das gerade gesagt hast. Was wir oft machen.
Ich hätte es fast geglaubt. Ich würde
sie voll abkaufen.
Katzen. Ja, bevor wir Peter noch am Hals haben. Also Peter mit A, ja, nicht mit R.
Ja, ja.
Aber ich habe kurz überlegt tatsächlich.
Wir essen keine Katzen.
People eating tasty animals.
Gut. Also ich kann Froschschenkel empfehlen, aber das hatten wir schon.
Wirklich, Dave?
Ich fand es immer witzig, keine Ahnung.
Ja, eigentlich ist es auch wirklich ein bisschen lustig.
Nee, Peter sind ja eh total die Trolle. Ich finde das ja fast gut.
Ja.
Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so die Aktionen, die sie in letzter Zeit irgendwie bringen, jetzt fallen mir natürlich keine spezifischen Beispiele ein, aber die letzten paar Aktionen, die sie gebracht haben, die waren doch einfach nur völlig absurd.
Ich habe neulich so einen Artikel gelesen über Peter, da ging es um so eine... Es war irgendwo in den USA und da ging es um so eine, wie so eine Krankenstation halt für Welpen und Katzenbabys, und also für Tierbabys quasi im Allgemeinen, die halt irgendwo gefunden wurden und man halt nicht mehr zuordnen konnte, wem die gehören, was weiß ich. Und dann werden die halt da gesammelt. Und dann ist es so, wenn da irgendwie Krankheiten ausbrechen, dann müssen die ja dafür sorgen, dass sich das halt nicht zu so einer Seuche entwickelt. Und wenn da viele Tiere auf einem Fleck sind, dürfen die halt nicht alle krank werden und so. Und die Konsequenz, die Peter dann zieht, ist halt, die kranken Tiere einfach umzubringen. Und die werden dann teilweise vergast und so. Und das war auch, der Artikel war mit ein paar Bildern voll heftig. Also.
Okay. Peter.
Hört sich.
Nicht. Ich wollte gerade irgendwie sagen, ja, ich finde die eigentlich doch ganz cool, die machen ein bisschen absurden Scheiß, aber was.
Das ist aber auch komisch. Tatsächlich.
Nee, bitte, wenn es was einzumischen gibt. Dann muss ich aber das Mikrofon. Oh Gott.
Hallo.
Oh nein, oh nein.
Geh mal kurz die Kopfhörer, dann kriegst du ihn nie wieder. Ich bin der Johannes und ich weiß alles besser.
So, ich gucke auf die Uhr.
Ich habe alles ertragen, was ihr jetzt gesagt habt. Das war sehr gut eigentlich.
Dankeschön. Nee,
ganz kurz nur zu Peter. Ich fand es nämlich mega interessant. Das ist nicht ganz so, wie du sagst. Es gibt unter Tierschützern zwei Schulen. Und die eine Schule ist die, die davon überzeugt ist, dass grundsätzlich Tierhaltung vom Menschen her nicht okay ist, vor allem Haustierhaltung, und dass es zu viele Haustiere gibt. Und deren radikaler Ansatz ist, Haustiere quasi mit Euthanasie zu befreien. Und die Peter-Station, von denen du redest, ist genau sowas. Also da werden quasi, da kannst du Tiere abgeben, wenn du sie gefunden hast. Und dann gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt quasi so Tierheime, die dann wirklich die Tiere wieder vermitteln. Und es gibt eben diese Tierheime, die sie einfach nur aufbewahren und dann der Euthanasie zuführen. Das ist so ein seit den 80ern so ein ganz tiefer Konflikt zwischen Tierschützern. Es gibt so die einen, die sagen so, die hätten eh kein schönes Leben mehr. So, deswegen müssen wir sie quasi befreien. Und es gibt die anderen, die der Überzeugung sind, dass man sie quasi netten Menschen geben sollte, was aber auch den Nachteil hat, dass es einfach nicht so viele netten Menschen gibt, die sich tatsächlich um diese Tiere kümmern können. Das heißt, selbst die darauf warten, dass quasi jemand kommt und nett ist zu den Tieren, da warten die Tiere halt relativ lange und sterben dann auch meistens irgendwann an irgendwas. Das ist alles, was ich sagen will. Danke.
Sehr schön. Dankeschön.
Dankeschön.
Sehr schön, sehr schön.
Ja. Okay.
Aber ich glaube, was Peter noch gemacht hat, ist zum Beispiel gegen Pokémon zu demonstrieren. Für mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall gab es publicity-trächtige Aktionen, die darauf hinweisen, wie tierverachtend Pokémon wäre.
Was halt witzig ist. Was zur Hölle ist. Macht keinen Sinn. Ich finde es gut. Ich finde es lustig.
Es ist halt die Frage, wie weit sind Pokémon realistisch?
Halt gar nicht.
Nicht sehr. Nicht sehr.
Das ist ein bisschen so. Wer weiß, ob es den Weihnachtsmann wirklich nicht gibt.
Ja, das werden wir in der nächsten Folge
klären. Nur weil ich es nicht sehen kann.
Ja. Voll gut.
Ja. Ich bringe einen wissenschaftlichen Beweis für den Weihnachtsmann.
Auf jeden Fall gibt es halt sehr radikale Peter-Aktivisten.
Für den Weihnachtsmann?
Gegen die Rentiere. Also gegen diese wirklich krasse Rentierhaltung.
Verstehe. Interessant. Ja.
Also vermute Peter. Ich gehe einfach davon aus jetzt. Ich habe jetzt keine
Quellen. Jetzt willst du dich aus dem Fenster. Ja, okay. Bisschen risky business, ich verstehe schon.
Mhm, das ist gefährlich.
Richtig. Da würde Journalismus an der Grenze zu... Ne, keine Ahnung.
Ja, Freizeitjournalismus. Jahrmarktjournalismus könnte man es nennen.
Das klingt abwertend.
Ja. Okay. Da wäre aber auch die Frage, wenn wir tatsächlich in so eine Situation geraten, wo Insekten Hauptnahrungsmittel werden, ob das in 20 Jahren immer noch Peter gibt, die dagegen demonstrieren, dass Insekten...
Insekten. Die können nichts dafür.
Es wäre interessant. Ich kenne mich auch zu wenig aus mit Peter, um ehrlich zu sein. Ich habe sie immer relativ extrem wahrgenommen.
Ja.
Wahrscheinlich auch aufgrund der Aktionen, die sie bringen.
Wahrscheinlich gibt es auch da, wie in jeder irgendwie größeren Aktivistengruppierung, halt verschiedene Lager und Leute, die das und das so sehen und da vielleicht übereinstimmen, aber hier ein bisschen radikaler sind.
Was wir gerade schon sehr schön erklärt gehört haben von Johannes.
Nicht wahr?
Ja, das war super.
Wie er da sitzt.
sich ja freut an seinem Fame. Einwurf.
Sein
Fame. Sein Swag.
Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Johannes, dessen Equipment wir hier, ich will nicht vergewaltigen sagen dürfen, aber auf jeden Fall benutzen, um diesen wunderschönen, traumhaften Podcast zu schaffen. Ja, Dankeschön. Ja. Danke.
Schön. Hast du schön gesagt, Chriso.
Ja. Gut. Vielleicht sollte ich Grußkarten schreiben.
Hast du noch was, Paul?
Grußkarten?
Nee, überhaupt.
Nee, wie ich ja schon vorhin meinte, ich habe halt in letzter Zeit nicht viel von der Welt mitbekommen. Ich habe mich eingeschlossen und gelernt.
Das ging ganz ähnlich.
Verhaltensbiologie.
Ich habe mich eingeschlossen und Taschentücher verbraucht.
Du Schwein.
zweideutig.
Ja, deswegen ja.
Wahrscheinlich nur, weil du so oft Schindlers Liste gesehen hast. Das ist das Einzige, was ich da verstanden habe.
Oh, einfach 3 Tage lang einschließen und 10 Mal Schindlers Liste gucken.
Bis du mitsprechen
kannst. Schindlers Listen.
Schindlers Listen. Als Verb oder? Ja. Schindlers Listen.
Als Mehrzahl einfach nur. Als Verb wäre übertrieben.
Ja. Naja, aber diese Aktion könnte man dann halt Schindlers Listen nennen. Halt, also halt im Sinn von, ich werde jetzt Schindlers Listen.
Okay.
Das heißt 3 Tage lang Schindlers Listen gucken.
Ja.
Ist doch gut jetzt.
Ein schöner Film übrigens.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Wirklich nicht?
Oh, okay.
Das ist so einer dieser Filme, ich habe jetzt viel zu viel davon gehört, um dann noch irgendwie, keine Ahnung, zieht mich halt gar nichts dahin. Ist halt traurig und das Mädel ist rot und...
Was ist Mädel ist rot?
Also das Kleid oder was immer es war. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Aspiration, diesen Film zu sehen.
Nö, ist ja okay, mein Gott.
Solltest du aber trotzdem nachholen. Bei Gelegenheit.
Also ich meine, werde ich irgendwie erleuchtet werden, werde ich irgendwas davon tragen, was ich vorher nicht hatte. So.
Welche Filme bieten dir denn sowas heutzutage?
Shit, darauf bin ich nicht vorbereitet.
Nee, jetzt mal ohne Quatsch, weil das war halt schon... Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Schindlers Liste purer Unterhaltungs...
Also ich sag auch nicht, dass ich nur Filme gucke, die sowas auslösen, weil geht nicht, wie soll ich das vorher wissen? So.
Nee, klar, also aber...
Also schon genug Filme, wo ich sage, der war gut, aber halt, es gibt Filme, die haben mich mehr berührt, sage ich jetzt
mal. Also Schindlers Liste war nicht nur Infotainment,
das
kann man sagen.
Nee.
War durchaus ein rührender Film. Aber ja, tatsächlich eine sehr gute Frage. Welche Filme berühren einen heutzutage noch? Ich meine, früher war das einfacher.
Nein, ich meine, so wie Dave das jetzt formuliert hat, klang es ja schon nach ein bisschen mehr als nur berühren. Ich meine, es gibt bestimmt Filme, auch öfter mal, wo man dann da sitzt und denkt so, okay, wenn jetzt der und der stirbt oder was weiß ich, oder die Situation bringt mich fast zum Heulen. So. Aber du meintest es ja schon, glaube ich, auf einer höheren Ebene noch so, dass du auch wirklich wie so eine Art Botschaft mitnimmst oder sowas vielleicht.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Und ich meine, ganz ehrlich,
das ist gut.
Wenn du so vielleicht, also das, ich will das nicht verurteilen so, ist okay, wenn es deine Ansicht ist, aber dann gehst du, glaube ich, mit einer zu hohen Erwartung.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich kann mich auf den größten Unsinn einlassen.
Okay, gut.
Und solange ich dann irgendwie so da halt irgendwie Freude draus bekomme, ist das auch cool, aber es gibt halt Filme.
Und deswegen bist du hier auch.
Und es gibt halt Filme, da nehme ich mir halt danach irgendwie mehr mit. Da habe ich irgendwie, egal ob das irgendwie von den Leuten, die diesen Film erdacht und gemacht haben, irgendwie so die Intention war oder nicht, manchmal nehme ich halt mehr so Sachen mit irgendwie so, wo ich über irgendwas anders nachdenke als vorher oder eine andere Idee habe irgendwie, wo ich die Story des Films irgendwie auf eine andere mildere Ebene projiziere. Ne? Ja, da doch was anderes anwende, was ich schon wusste oder so. Beispiel so Sachen wie Cloud Atlas. Habt ihr Cloud Atlas gesehen?
Nee, habe ich nicht verstanden.
Hast du nicht verstanden?
Also gebe ich zu, ich habe ihn geguckt, ich habe ihn nicht verstanden.
Das
ich
Ding
weiß
ist,
auch nicht, was es da zu verstehen geben soll.
Okay.
Ist das sowas wie Tree of Life denn mit Brad Pitt?
Tree of Life habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht, ich habe beide Filme nicht gesehen, aber...
Okay. Ich glaube, dass Tree of Life versucht, einen DMT-Trip nachzustellen.
Okay.
Tatsächlich.
Nee, glaube ich nicht wirklich, aber ein bisschen kam es mir so vor. Nee, egal, also Cloud Atlas, hast du Cloud Atlas verstanden?
Also, verstanden.
Um was ging es also, denn vielleicht
also ich, auch nochmal für mich? Jetzt, wo du es so formulierst, ich bin mir auch nicht sicher, ob man den Film was verstanden haben muss, weil im Prinzip, das, ja, im Prinzip stellt er ja Fragen, also bei mir zumindest, zu denen die Antworten jetzt so nicht ganz klar sind. Hm. Ich meine, die Wachowski-Brüder, die ihn gemacht haben, geschrieben haben, das habe ich den Namen
schon. Geschwister.
Genau.
Mittlerweile.
Geschwister mittlerweile, ja, richtig. Transsexuell, der eine Bruder.
Achso, okay.
Das sind die Matrix gemacht haben auch.
Genau.
Okay.
Und ja, auch halt Matrix ist halt ein krasses Actionkino und so weiter, aber da haben sie halt auch ihre philosophischen Fragen halt mit eingebaut. Mhm. Und die sehen das natürlich selbst auf einem ganz anderen Level. Da sind dann so wirklich intensive philosophische Diskussionen. Ich habe da einen Podcast mit den beiden gehört und dem Tim Tückwer, der den Film auch mitgemacht hat. Unter dem Gastgeber von dem
Podcast. Tom Tückwer, meinst du?
Tom Tückwer?
Tom Tückwer? Der Regisseur?
Ja. Ja. Hat die Geschwister...
beide fünfmal den Namen wiederholt?
Keine Ahnung. Nein, weil der gerade Tim gesagt hatte.
Ach so.
Ich wollte jetzt kein Besserwisser sein, aber...
Ja, wenn der Tom heißt, ist der Tom. Das ist ja richtig. Halt die beiden, der Regisseur und halt der Gastgeber des Podcasts. Und das konnte ich mir vielleicht 20 Minuten lang anhören und dachte, okay, das ist mir jetzt zu viel. Aber trotzdem habe ich mir von dem Film irgendwie mitnehmen können, über... halt irgendwie so ein bisschen drüber nachzudenken, was da alles so passiert. Mhm. Ob das irgendwie eine, wo die Zusammenhänge jetzt filmisch liegen, ist ja klar zwischen den Charakteren. Mhm. Aber da sind halt verschiedene Storys, die halt parallel ablaufen an verschiedenen Zeiten und so weiter und die verbinden sich alle irgendwo untereinander. Das ist halt so ein bisschen dieses Puzzle-Ding, was dann in deinem Kopf abläuft, was ganz schön Spaß macht eigentlich. Aber dann halt diese Fragen über, halt so gesellschaftskritische Fragen. Mhm. Das war jetzt alles keine Offenbarung über mich, aber halt so Denkanstöße.
Was sind denn die Zeitebenen, in denen es spielt? In der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Oder?
Zukunft geht bis zu, ich glaube, 4.000, 5.000 Jahre in der Zukunft. Und ich glaube, das Älteste war 15. Jahrhundert oder so.
Also auch so ein bisschen relativ, weil man ja, ich glaube, teilweise auch wie so Zeiten erlebt, wo man die halt vergangen wirken, aber trotzdem die Zukunft darstellen, glaube ich, ne? Also ich fand es ziemlich verwirrend.
Wie bei Planet der Affen, sozusagen.
Ja, von mir aus. Und ich glaube, ich verstehe zumindest, was du meinst, Dave, aber ich weiß nicht. Also wenn du es jetzt zum Beispiel auch sagst, so halt mit Matrix, das ja auch von den beiden ist, da ist halt schon so kurz, dass man vielleicht kurz so denkt, okay, ich verstehe, was der Film so ein bisschen vielleicht deutlich machen will und so, aber ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, mich dann danach hinzustellen und zu sagen so, oh, da war aber die und die Kritik und tralala und super gut umgesetzt. Und ich kann es auch manchmal Leuten nicht abnehmen, die aus Filmen so, weiß nicht, aus dem Kino kommen und dann sagen so, aber hast du nicht verstanden und tralala und so, weil...
Nee, das muss halt jeder mit sich selber ausmachen, ja, wie gesagt. Also wie gesagt, ich habe aus dem Film...
Da gebe ich zum Beispiel auch wirklich ganz ehrlich zu, da hat mich Cloud Atlas nicht... Also, da habe ich den Zugang nicht gefunden. So ganz, also ich fand es bildgewaltig, es war schön, ja, aber mehr hat mich dann auch nicht mitgenommen. Vielleicht bin ich aber auch zu dumm dafür oder so, keine Ahnung.
Mich hat es dann natürlich da direkt mein Nerd-Brain gekitzelt, irgendwie. Indem ich mich halt sehr gern auf so verschiedene Welten einlasse. Mhm. Und halt gern schaue, wie Dinge halt da funktionieren und wie sich das alles, der sich's ausgedacht hat, wie das alles so in seinem Kopf abläuft und so weiter. Und was man da so Parallelen auf die heutige Gesellschaft ziehen kann oder so. Und da war halt, verschiedene Welten war halt Cloud Atlas halt der absolute Bombast, weil da halt immer so 4, 5 verschiedene Szenarien halt hast, die dich den ganzen Film über begleiten und alle grundverschieden voneinander sind, von der Atmosphäre, von den Charakteren, von der Story selbst. Irgendwie da ist dick Action drin, da ist dick Drama drin und irgendwie Comedy. Und es mischt sich alles zusammen und es funktioniert trotzdem.
Also sagst du, sollte man sich auf jeden Fall angucken.
Finde ich schon. Der war jetzt kein großer Kinoerfolg. Irgendwie. Ja. Aber das muss aber nichts heißen. Also ich fand den recht gut und der ist sehr lang. 3 Stunden.
Ja. Fallen euch noch andere Filme ein? Die man
ich habe gute Filme
gesehen. Weil ich glaube, die Gefahr ist hier so ein bisschen... dass wir dann, ja, dass von unseren 8 Hörern 4 abspringen, wenn es zu lange um Cloud Atlas geht, weil sie nicht gesehen haben.
Aber das, ist nicht klar. Ich meine, Paul hat ja jetzt seinen Standpunkt gemacht. Ja. Und ich auch. Das wäre dann cool. Aber ich habe mehr Filme gesehen.
Ich habe zum Beispiel vor kurzem gesehen hier Oblivion.
Habe ich auch gesehen, genau.
Ja, das soll schlecht sein, oder?
Ja, so gut war der auch nicht. Aber ich glaube, der
versucht... Der ist mit
Tom Cruise. Ja, der mit Tom Cruise. Ich glaube, der versucht auch so ein bisschen so eine... so einen Anstoß in irgendeine
Richtung. Ja, so ein mögliches Szenario irgendwie.
Aber ich weiß nicht, so Tom Cruise soll halt, glaube ich, eher so bei seiner Unterhaltung an sich bleiben und dann ist gut, finde ich.
Ich fand den Film gut für das, was er war. Halt, der war halt irgendwie auf Popcorn-Kino so ein bisschen ausgelegt und das muss ja bei Weitem nicht schlecht sein. Ne? So irgendwie
ist, also gemacht ist er auf jeden
Fall. Der sieht super gut aus, der Film, finde ich, auf jeden Fall. Was mich dann halt amüsiert hat während des Films und dann halt definitiv am Ende, dass die Story dann quasi ist wie das Spiel Portal, nur halt anders.
Kann sein.
Also ja, das ist die Parallele, die ich gezogen habe. Das war dann ein bisschen witzig. Aber der war hübsch anzusehen, der Film. Das hat keine Fragen aufgeworfen, wie Cloud Atlas so.
Aber ich glaube, der hat auch schon so ein bisschen.
Wie gesagt, das ist ja halt nicht. Wenn so ein Film gut gemacht ist, halt so ein Popcorn-Kino-Film, dann ist es gut so.
Hat eigentlich einer von euch den Film gesehen hier mit Will Smith?
Will Smith?
Den neuesten mit ihm?
Wo er mit seinem Sohn.
Genau.
Auch auf.
After Earth,
genau. After Earth,
ja, okay. Nee.
Weil der soll ja auch ziemlich bescheuert sein.
Das ist ja hier M. Night Shyamalan.
Also ja.
Also ja. Und habt ihr The Book of Eli gesehen?
Ja.
Der Typ hat da auch dran mitgeschrieben.
Okay.
Obwohl ich The Book of Eli nicht so schlecht fand.
Der war ganz cool. Lustig ist, den Typen, der es geschrieben hat, den kenne ich aus meiner... der ist so Dauergastfreund von mehreren Podcast-Sendungen und sowas. Gary Witter. Okay. Witziger Typ, schreibt komische Filme. Chriso.
Idiot.
Das war der dritte.
Der zweite.
Ne, der zweite war kleiner.
Okay.
Aber ich. Hier. Nee,
ist ja danke, cool. Dave. Alles gut. Hatte jemand schon Only God Forgives gesehen?
Mhm.
Den neuen Streifen mit von Nicolas Winding Refn.
Richtig.
Und
den habe ich gesehen.
Und mit Ryan Gosling.
Ja.
Okay. Was sagst du? Also ich habe ihn auch gesehen, muss ich dazu sagen. Fand ihn aber recht lang. Also viele lange Einstellungen.
Bei Drive war halt so, boah, und der Film ist so ruhig und lässt sich Zeit und setzt so Atmosphäre und Stimme und so weiter. Aber bei Only God Forgives hatte ich das Gefühl, dass er sich zu viel Zeit lässt.
Ja.
Definitiv. Und es waren richtig coole Szenen drin. Es war Zeug drin, was ich richtig geil fand. Aber halt so im Ganzen war ich mir danach echt nicht sicher, ob ich den Film überhaupt gut fand. Das war ein ganz komisches Gefühl, weil jetzt ist er zu Ende und dann habe ich den gesehen und es sind Dinge passiert.
Ja, und nicht viele Dinge, muss man dazu sagen.
Nee, nicht viele Dinge.
Wir wollen vielleicht auch nicht zu viel vorweggreifen hier.
Überhaupt nicht.
Aber es sind nicht viele Dinge passiert und die passiert sind, waren streckenweise recht brutal, obwohl man durchaus schon härtere Sachen gesehen haben könnte, davon mal abgesehen.
Aber auch dieser Film sieht für das, was er da macht, absolut großartig aus, finde ich. Super schöne Bilder da drin.
Ja, sehr visuell. Wie Drive auch.
Ja, wie Drive, nur halt, wie gesagt, langatmiger.
Ja, ja. Und wohingegen bei Drive die Hauptfarbe blau war, so wie ich das wahrgenommen habe, war es rot, ganz genau.
Ja. Wie ist eigentlich der Soundtrack bei Only God Forgives?
Das ist derselbe Typ, der auch den Soundtrack bei Drive gemacht hat.
Aber ich fand es allgemein war es ziemlich ruhig. Viel so droniger Kram, viel so
und sehr sphärisch.
Sehr, sehr sphärisch und dann irgendwie gibt es in der Mitte so eine Kampfszene, da wird es ein bisschen mehr mit Beat und sowas. Das ist sehr, sehr, sehr cool, was da läuft. Ein bisschen anders als Drive.
Ja, bei dem Drive-Soundtrack sind ja unsere Meinungen stark auseinandergegangen.
Das stimmt allerdings.
Ich habe den nie so im Ganzen gehört. Ich habe im Film gehört, oh fuck. Und halt diesen einen Song.
Das waren auch drei auf einmal.
Gerade. Ja, ja.
Ja, meiner Meinung nach ein verdammt guter Soundtrack. Ironischerweise sehr gut zum Autofahren geeignet.
Da kann ich, wenn das stilistisch, wenn ihr das mögt, könnt ihr auch ohne das Spiel gespielt zu haben, den Soundtrack von einem Spiel namens Hotline Miami empfehlen.
Okay, erzähl bitte
kurz. Hast du das programmiert, oder?
Nein. Okay. ich beschreibe kurz Hotline Miami. Man sieht es so von oben, wie klingt damals.
Klingt ein bisschen nach GTA.
Jetzt schon.
Ich zeige mit einem Finger auf Paul in einer approvenden Weise. Man sieht es halt so von oben, wie GTA 1 und 2. Aber es ist nicht in der Stadt. Du befindest dich immer so in einem Haus mit mehreren Stockwerken.
Okay.
Und das Spiel hat eine absurde, psychedelische Story und dementsprechend sieht es auch halt aus. Alles ist so in Neonfarben gehalten. alles ist halt so ein bisschen hell und es ist so halt alten Pixelgrafik, so ein bisschen Retro-Style halt, so von Draufsicht und so weiter. Mhm. Aber halt farblich sehr grell, sehr neon, sehr, sehr 80er. Und dann halt zwischendurch so mit psychedelischen Zwischensequenzen und irgendwie du kannst verschiedene Masken aufsetzen, die dann gameplaymäßig Dinge für dich tun, irgendwie bist ein bisschen schneller oder sowas.
Power-Ups.
Power-Ups sozusagen.
Süß.
Bevor du halt auch so ein bisschen, und es geht halt darum, du kommst in so ein Haus rein und musst in diesem Haus, sind meistens halt Gangster, Drogen, die da irgendwas, halt einfach so schnell wie möglich.
Halsabschneider.
Ja, ja.
Ja.
Halunken.
Tu nicht gute.
Ja, ja. Richtig. Musst halt da reingehen und diese tu nicht gute halt nacheinander so schnell wie möglich, ohne dass du stirbst, halt umbringen. Und da wird es quasi wie so ein Puzzlespiel mit Reaktionen, Reflexe und sowas. Und es hat einen großartigen Soundtrack.
Okay.
Da hat sich der Entwickler, ist so eine Indie-Klitsche, wahrscheinlich drei Leute oder sowas.
Aus Nordkorea?
Nein. Die haben sich dann halt so in der Indie-Musikszene halt auch durch Bandcamp gegraben und da halt so passende Dinge rausgesucht und haben den Künstlern gesagt so, ey, wollt ihr auf unseren Soundtrack? Und dann haben sie es alles so zusammengestellt und dann halt nochmal so im Ganzen auf Bandcamp gestellt. Und da ist sehr cooles Zeug bei.
Was ist Bandcamp?
Man drives so nach. Bandcamp?
Kennst du Bandcamp? Ich hab davon gehört, aber...
Bandcamp ist der heißeste Scheiß.
Okay.
So als Musiknerd auf jeden Fall. Da kann halt jeder irgendwie sich so halt einen Account machen für seine Band oder sein Projekt und dann da die Musik hochladen und für umsonst oder zum Verkauf freistellen.
Also es ist im Prinzip eine Indie-Plattform, wenn du so
willst. Es ist eine Indie-Plattform. Ja. Wie Bandcamp kriegt dann so seit 20-30% davon. Dann kannst du da MP3s und FLACs und irgendwas schickst dir dann quasi die Audiodateien und die machen den ganzen Rest und du kannst dir das dann als Kunde halt in dem Format, in dem du willst, dann irgendwie kaufen. Und das Geld kriegt dann halt direkt der Künstler und halt ein paar Prozent Bandcamp, also, wie gesagt.
Ziemlich geil gemacht eigentlich, finde ich.
Bandcamp ist großartig. Du kannst dann halt, also jeder Künstler kann halt sein Projekt halt so taggen, natürlich, was für Musik das ist und so weiter. Und du kannst dich dann halt durch die Text durchgraben und da findest du halt noch und nöcher neue Musik und Leute, von denen du noch nie was gehört hast, die halt ihrem Keller halt irgendwie geilen Scheiß machen. Und macht halt dann übel Spaß, so für mich halt denen, wenn ich es geil finde, halt denen dann irgendwie halt ihre $5 für ihre EP zu geben. Und sagen, hey, hast du gut gemacht. Bin ich Fan von. Bandcamp ist ganz schön großartig.
Also eine gute Alternative zum herkömmlichen Weg der Musikindustrie.
Auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Effort reinsetzen will und sich wirklich durchgraben will, dann macht es wahnsinnig Spaß.
Kann ich empfehlen. Tja, vielleicht sollten wir direkt im Anschluss eine Band gründen.
Ich bin bereit, noch 10 Bands zu gründen, ist gar kein Problem. Ich war gestern das erste Mal auf einer Bandprobe.
Mit einer neuen Band?
Nee, mit der Band von einem Kumpel.
Okay.
Ich habe ja vor ein paar Monaten angefangen, Bass zu spielen.
Bass, mit Bass oder mit Gitarre?
Dabei? Mit Bass. Und? Gitarre ist mir noch zu...
Zu viele Saiten.
Ja, genau. So in der Art.
Lief gut, oder?
Nee, Bass macht einfach mehr Spaß. Es hat Spaß gemacht. Die hatten halt schon Riffs, so Songs, so Dinge, die sie im Kopf haben. Und ich habe halt irgendwie halt so ein bisschen mitgespielt. Und mein Kumpel, der mich da eingeladen hatte, mit dem habe ich zusammen schon irgendwie so ein Riff kredenzt. Und das haben wir auch noch mal kurz gespielt. Das hat ganz Spaß gemacht. Jetzt mal schauen, wird wahrscheinlich oder hoffentlich so laufen, dass dann die Band plötzlich zwei Bassisten hat. Und damit kann man musikalisch viel Scheiß anstellen.
Also hey, bist du jetzt bald ein Star.
Bitte?
Bist du jetzt bald ein Star?
Nee, keine Ahnung. Ich habe auch direkt alle meine Musikerfreunde, die ich gefragt habe, irgendwie so vorher, die ich halt ausgefragt habe, so hey, bla, und wie läuft denn das und so weiter. Und als ich angefangen habe zu spielen und so. Und immer, wenn ich so Fragen gestellt habe, die halt so ein bisschen mehr in die Tiefe gingen, wie das alles so funktioniert, haben die halt immer gesagt, nee, ich habe keine Ahnung, ich spiele halt einfach. Und da konnte ich nie so wirklich Antworten auf meine Fragen bekommen und habe mir das halt irgendwie selber durchgelesen und bekomme jetzt halt irgendwie mit dem halt Kleinkram-Bullshit, der es so im Großen und Ganzen ist, den ich jetzt weiß, weiß ich schon mehr als diese drei Musiker gestanden, die schon seit irgendwie 15 Jahren Band spielen, die in diesem Proberaum stehen. Und da halt irgendwie sagen, spiel mal am dritten Bund. Und dann gehen wir da runter und dann machen wir das und das. Wobei halt eine Kommunikation basierend auf musikalischer Theorie halt, gib mir ein D. Und dann weißt du halt als Bassist, ein D ist da, 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 da und da. Und erlaubt halt eine schnellere und effektivere Kommunikation. Es wird sich dazwischen zu stehen und zu wissen, aber das sagt man doch eigentlich so und so und bla und Keks. Und halt mehr zu wissen als Leute, die schon dann drauf haben. Keine Ahnung, das wird noch spannend.
Wie heißt die Band?
Witch Ritual.
Witch Ritual.
Ja, das ist
ein Zungenbrecher, ein kleiner.
Ja, so ein bisschen.
Okay.
Habt ihr auch aber da gibt es nee, noch gar nichts.
Was denn, habt ihr auch eine Bandcamp-Seite?
Ja, also mal schauen, was da aus wird.
Ich wünsche dir viel Glück.
Danke, Paul.
Auf jeden Fall. Das wird das nächste große Ding wahrscheinlich.
Danke, Chris. Da muss ich die Leute auch ein bisschen konditionieren. Da sind sie auch halt, ich ziehe jetzt so ein bisschen vom Leder, sie sind halt alle so, eigentlich so Metal-Leute, so Black-Metal, Death-Metal-Kram, wo jetzt halt so ein bisschen Stoner-Rock irgendwas spielen. Und das Zeug atme ich ja ein quasi, seit ich 19 bin oder so. Und das halt da zu sehen, was die da halt darunter verstehen, diese Metal-Menschen, was die machen, wenn die sagen, sie machen Stoner Rock, das klingt halt dann ähnlich, aber klingt immer noch so, dieses Metal klingt dann immer noch raus. Und das finde ich dann witzig, das sich so anzuhören.
Kommt die Bezeichnung Stoner Rock eigentlich tatsächlich vom Kiffen auch? Also von...
Nee, also Stoner Rock war damals, da war Kaius gerade groß, da kam der... Da kam dieser Begriff so ein bisschen auf, aber die haben sich dann...
Die Vorläuferband von Josh Om vor Queens of the Stone Age.
Ja, ja, genau. Vorläuferband für viele Sachen. Und du eine davon, halt die essentielle sozusagen.
Aber die Band, in der Josh Om war, bevor er zu Queens of the Stone Age gegangen
ist. Richtig, genau. Und die haben das halt nie wirklich angenommen. Die haben halt nie selber gesagt, wir sind wie Stoner Rock. Die haben halt gesagt, we play Rock'n'Roll, man. wie man es halt so macht als Musiker. Aber der Begriff hat sich halt einfach etabliert und ist jetzt da. Und ja, hatte wahrscheinlich was mit Gras zu tun, weil es halt irgendwie, Grunge war halt irgendwie sehr mit Tempo und eher so, nicht depressiv. Johannes. Melancholisch. Richtig. Während es bei Stoner Rock da halt irgendwie mehr in den Groove ging und sich da halt so ein bisschen reinzufinden und da ist dann halt irgendwie so, mit Gras ist bestimmt besser, keine Ahnung. So hat sich das dann halt irgendwie etabliert. Okay. Richtig.
Danke.
Bitte.
Ja.
Ich wusste es nicht vorher. Über Stoner Rock kann ich irgendwie noch 10 Minuten erzählen, aber ich will mich hier nicht aufhalten.
Das kommt auch in der nächsten Folge dann. Wenn es denn eine gibt, natürlich nur.
Wenn es eine gibt.
Kannst du allein eine Folge aufnehmen und nur über Stoner Rock erzählen?
Ja, alleine macht es keinen Spaß.
Aber es gibt ja tatsächlich viele Podcaster, die es auch einfach alleine machen. So, gerade im Comedian-Bereich.
Ich habe aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht aus beide mal versucht, mich halt selbst aufzunehmen. Und
Podcast-mäßig?
Nee, nichts Longform-mäßiges. Aber allein schon irgendwie allein in einem Raum zu sitzen und dann den Mund aufzumachen und dazu sprechen, das ist so eine krasse mentale Hürde. Das habe ich mir anfangs nicht so vorgestellt. Du sitzen halt da und du weißt, Worte müssen rauskommen, aber es passiert nichts. Das ist echt krass.
Ja.
Und entweder, wenn du sowas machst, bist halt irgendwie mental ganz schön stark, oder du hattest die Blockade gar nicht erst, oder du hörst dich einfach nur super gerne reden.
Ja. Obwohl es ja vielleicht so bei musikalischen Sachen noch geht. Ich meine, du kannst dann wie so ein schon diesen
ja, aber Radioshow. Da ist ja wieder dieses Problem, da will ich jetzt nicht, so weit gar nicht aussprechen, aber in Deutschland halt GEMA, Podcast, okay. Musik, okay. Bla, ist halt so nicht natürlich möglich. Beziehungsweise hat finanziell halt einen großen Einschlag.
Ich denke, mein Vater könnte alleine einen Podcast machen, der redet super viel mit sich selber.
Ja, vielleicht sollten wir ihn einladen. So als Special Guest. In naher Zukunft.
Auf jeden Fall. Chris, verabschiede dich noch.
Ach ja, stimmt. Okay, ja, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ihr vier Leute da draußen. Plus die vier Leute, die hier sind. Ja, dann war's das erstmal. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.